Ein Gastprediger kommt in eine Kleinstadt und redet begeistert von der weltweiten Einheit der Christen als Leib Christi. Wie schön ist es doch, dass wir alle zusammengehören und uns Schwester und Brüder im Herrn nennen können. Bei der Predigtnachbesprechung meldet sich ein junger Mann und sagt, wir haben die Einheit der Christen in unserem Ort ganz praktisch erlebt. Da hat sich die Freie Evangelische Gemeinde mit der Baptistengemeinde vereinigt. Da sagt der Prediger, da seht ihr, wie zusammen wächst, was zusammen gehört. Jetzt gibt es auch äußerlich nur noch eine Gemeinde. Irrtum, sagt der junge Mann. Jetzt gibt es drei, die neue und die beiden alten. Ein Mann wird schiffbrüchig und landet auf einer unbewohnten Insel und weil er ein guter Christ ist, baut er sich ein Gotteshaus. Nach einer Weile baut er ein zweites Gotteshaus. Als er gerettet wird, fragt man ihn, warum haben Sie sich zwei Gotteshäuser gebaut? Sind Sie so fromm? Nein, sagt der Mann, das eine ist die Gemeinde, in die ich gehe und das andere ist die Gemeinde, in die ich nicht gehe. Es ist also nicht leicht, von der Einheit der Christen zu reden, wenn man in die Realität der christlichen Landschaft guckt. Wir werden heute von Paulus hören, der schrieb an die Christen in Ephesus, wie Jesus die Mauer zwischen verschiedenen Christen weggenommen hat. Und zwar waren das damals die Christen, die aus dem Judentum kamen. Und solche, die nicht aus dem Judentum kamen, die sogenannten Heidenchristen. Da gibt es kritische Unterschiede. Was uns klar sein muss, es geht um die Situation damals in der Antike, so ungefähr 60 nach Christus. Das heißt, wenn jetzt hier von Juden zu reden ist, dann ist damit nicht der moderne Staat Israel gemeint. Ja, das müssen wir immer fein auseinanderhalten. Wir versetzen uns jetzt also zurück in die Antike zur Zeit des Paulus. Paulus schreibt an die Heidenchristen, also die, die nicht aus dem Judentum kommen, Epheser 2, ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Sünden. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Welt prägt. Das ist der Herrscher, der die Luft regiert. Also alles, das, was man atmet sogar. Sein Geist wirkt noch immer in den Menschen, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir den Zorn Gottes verdient, genau wie alle übrigen Menschen auch. Jetzt überlegt mal, wessen Geistes Kinder waren wir, als wir noch nicht zu Jesus Christus gehörten? Oder wenn du dich noch nicht Christ nennst, wessen Geisteskind bist du? Was prägt dich? Wir sagen, wir sind Kinder unserer Zeit, wir sind Kinder unserer Gesellschaft und unserer Herkunft. Wir haben alle so unsere eigene Geschichte, die uns prägt. Aber was genau ist denn dieser Geist, der uns prägt? Ist das so eine allgemeine Stimmung, in der wir leben? Wir hatten ja vergangene Woche so ein bisschen satirisch auf den deutschen Geist geguckt. Also wir können den Geist dieser Welt, von dem Paulus da spricht, nicht so recht fassen. Das ist so ein bisschen, es ist ungreifbar. Vor allem jede gesellschaftliche Gruppe hat ja so ihren eigenen Geist. Wir reden davon, dass jeder von uns in so seiner eigenen Bubble lebt, seiner Echokammer, wo immer dasselbe vorkommt. Es gibt aber auch so eine aktuelle Stimmung, die scheinbar immer über allem liegt und die uns dann auch prägt. Und Paulus nennt den einen Geist, der sich nun von Gottes Geist unterscheidet und der uns prägt in dieser Welt, das ist eben die Macht, die diese Welt prägt. Und da gibt es diese Macht, die Paulus nennt. Und das ist dann unabhängig davon, ob das gerade der Zeitgeist ist, weiß ich nicht, der Geist der Freiheit, der Veränderung, des Krieges, der Angst, was auch immer. Es ist auch unabhängig davon, welcher individuelle Geist uns gerade so prägt, wo wir gerade herkommen, wer wir sind oder so. Den Geist, den Paulus meint, der uns alle prägt, unabhängig davon, wer wir sind, ist der Geist des Ungehorsams gegen Gott. Der Geist des Ungehorsams gegen Gott. Guckt euch die Kulturgeschichte der Menschheit an. Immer wenn eine Kultur beginnt, was steht am Anfang? Krieg. Tod. Vernichtung. Und Kultur ist dann die Antwort darauf. Vor etwa 4000 Jahren wurde die Schrift entwickelt. Das ist natürlich eine kulturelle Errungenschaft, ohne die wir heute gar nicht mehr leben könnten, klar. Und warum wurde sie entwickelt? Weil es nötig war, die Städte, die man im Krieg erobert hatte, zu verwalten. Es war also, da merkt man dran, Kultur ist immer die Folge von irgendwelchen Kriegen. Und wenn eine Kultur endet, ja, ist auch völlig klar, ob Babylonier, Griechen, Ägypter, Römer oder irgendwas, es hat immer irgendwie mit Tod zu tun. Es gab geistliche Aufbrüche von Menschen, die Gott wieder gehorsam werden wollten. Aber wenn das dann losging, dann hatten sie auch immer Probleme, diesem Ungehorsam nicht anheimzufallen. Sie wollten aufbrechen und Gott wieder gehorsam sein. Sie waren schockiert über den Zustand der Menschheit. Aber dann war der Ungehorsam, das ist immer eine Rolle, mit der wir zu kämpfen haben. Auch die 170-jährige Geschichte der freien evangelischen Gemeinden ist voll davon, wenn man das mal im Rückblick betrachtet. Das heißt, wir sind Kinder des Ungehorsams. Und wir merken das meist gar nicht, dass wir ungehorsam sind, weil wir in einem Umfeld leben, wo das ja völlig normal ist. Bevor wir an Christus glaubten, kannten wir Gott nicht. Wir fragten nicht nach seinem Willen, wir handelten auch nicht nach seinem Willen. Wir waren menschliche Menschen, die natürlicherweise Gott zum Feind hatten, weil wir ihm nicht gehorchten und das nicht gemerkt haben. Weil wir in einer Welt leben, die Gott nicht gehorcht, deswegen fällt das überhaupt nicht auf. Also merken wir es nicht. Paulus setzt jetzt Folgendes dagegen. Er schreibt, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat aus Juden und den Völkern, also denen, die nicht Juden sind, ein Ganzes gemacht. Er hat aus Juden und Nichtjuden ein Ganzes gemacht. Er hat die Feindschaft zwischen ihnen beseitigt, indem er seinen Leib hingab. In seiner Person hat er beide Teile zu einem neuen Menschen vereint und dadurch Frieden geschaffen. Zugleich hat er sich durch seinen Tod am Kreuz, als einen Leib mit Gott versöhnt. Zugleich hat er, die er zusammengeführt hat, mit sich selbst, mit Gott versöhnt. So hat er durch seinen Tod die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete Frieden, Frieden für euch in der Ferne und Frieden für euch in der Nähe, denn durch ihn haben wir beide in ein und demselben Geist Zugang zum Vater. Frieden ist möglich, aber nicht nur Frieden zwischen Menschen und Gott, sondern auch Frieden zwischen Menschen und, hört wohl, es gibt sogar die Chance für Frieden zwischen Christen. Paulus redet vom Frieden zwischen zwei Menschengruppen, die einen, die Gott nahe waren, und die anderen, die Gott fern waren. Zum einen war da das Volk Israel des Alten Testamentes, dem hatte Gott sich ja offenbart. Wir nennen sie heute Juden, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem Staat Israel. Ihnen war Gott nahegekommen, das kann man im Alten Testament nachlesen, und er hatte ihnen sogar in Jesaja 43 versprochen, damit du überlebst, vernichte ich sogar andere Völker und selbst wenn es Weltmächte und Hochkulturen sind. Jesaja 43, könnt ihr mal reinblättern. Schon weil Gott ihnen das versprochen hatte, war das Israel des Alten Testaments und die anderen Völker natürliche Feinde. Gott hat sich Israel offenbart und bekannt gemacht. Wir kennen die Geschichte. Abraham, Mose, die Richter, Könige, König David, die Propheten. Das heißt, die Juden kannten Gott, weil er ihnen nahe gekommen war. Gott selbst hat ihr Leben und ihre Kultur geprägt. Dieser Gott des Alten Testaments hat ihr Leben und ihre Kultur geprägt. In Wirklichkeit war ihr ganzer Lebensvollzug die Kultur Gottesdienst. Und das ist ja nun mal ein mächtiger Unterschied zu den Kulturen der Völker drumherum. Das heißt, da ist jetzt eine tiefe Kluft zwischen den Kulturen. Hier sind Menschen, deren Kultur und Alltag vom Gottesdienst an dem Gott der Bibel geprägt sind. Und dort sind Menschen, deren Leben vom Götzendienst und, ja, sagen wir mal, Selbstvergottung oder was auch immer geprägt sind. Das heißt, da haben wir Juden und Nichtjuden. Die sind natürliche Feinde, so sehr uns das schmerzt. Und wer die Juden zum Feind hat, der hat automatisch Gott zu seinem Feind. Er sagt, die sind mein Augapfel, wer da dran packt. Da pass aber mal auf. Und dann passiert das Unglaubliche, der Jude Jesus bereinigt das Verhältnis zunächst mal zwischen den Juden und Gott. Aber noch mehr, er verbindet sie mit den anderen, mit den Nichtjuden. Hast du die Juden, hast du die Nichtjuden, und dann kommt Jesus und verbindet die miteinander. Also eigentlich verbindet er die natürlichen Feinde miteinander. Das heißt, Gott hört zunächst mal auf, Feind zu sein. Er bietet den Nichtjuden auch Frieden an. Und das ist doch mal unerhört. Ja? So. Und zu welchem Preis er das tut? Vorher hatte Gott ja noch gesagt, ich opfere ganze Völker für mein Volk Israel. Und jetzt sagt er, ich opfere meinen Sohn. Ja, ich opfere mich selbst, nicht nur für Israel, sondern für alle Menschen. Das ist der Preis, den Gott für den Frieden zahlt. Sich selbst opfert er. Das ist der Preis, den er für den Frieden zahlt. Er gibt sich hin, damit er eine normale Beziehung zu seinen Menschen haben kann. Er hat den Krieg zwischen sich und den Menschen beendet. Und er hat den Krieg zwischen den Menschen beendet. Jedenfalls gibt es da keinen Grund mehr für. Man kann Gott nicht mehr hernehmen, um einen Krieg zu begründen. Der Krieg ist beendet und wir Menschen müssen auch keine Reparationen mehr bezahlen. Die hat Gott auch selbst bezahlt und uns nicht in Rechnung gestellt, sondern die Schuld erlassen. Das heißt, und das muss man jetzt mal in seinem frommen christlichen Gehirn klarkriegen, Gott steht auf der Seite eines jeden Menschen, weil er für alle sich dahin gegeben hat, jeden Einzelnen. Das heißt, umgekehrt, alle Menschen sind auf Gottes Seite. Aber das muss man denen mal sagen, die merken das ja nicht von selbst, weil sie von dem Geist geprägt sind, der ungehorsam ist, und man merkt das im Alltag nicht, dass man das ist, und man merkt nicht, dass man eigentlich eingeladen ist, auf der Seite Gottes zu sein, weil er Frieden gemacht hat und nicht mehr Feind ist. Das heißt, Gott steht auf der Seite eines jeden Menschen. Das heißt, wir müssen keinen Krieg mehr gegeneinander führen. Mensch, wer mir das nicht glaubt, den hau ich. Merkt ihr, wie spannend das ist, ja? Aber um diesen Frieden zu haben, müssen Juden wie Nichtjuden folgende Bedingung einhalten. Sie müssen was tun, nämlich wir müssen uns den Frieden schenken lassen. Alles, was wir tun müssen, ist, unsere Hände hinzuhalten und uns von Gott den Frieden schenken lassen. Mehr nicht. Bis zu dem Punkt mussten die Juden ja Opfer bringen, um sich immer wieder mit ihrem Gott zu versöhnen. Das hatte Gott so eingerichtet. Sie hatten aber auch immer so ein bisschen die Ahnung, dass das mit den Opfern eigentlich nicht ausreicht. Sie hatten irgendwie dort Gefühl, ja, schon, ist gut, aber irgendwie. Und dann haben sie sich große Mühe gegeben, ein gottgefälliges Leben zu führen. Sie befolgten die Gesetze, glaubten sie. Da gibt es Literatur über Jahrtausende, wie die Juden versucht haben, das alles zu verstehen, wie sie möglichst gottgefällig leben können. Jetzt ist aber der Friede Gottes nichts mehr, was irgendein Mensch sich durch irgendein Halten von göttlichen Geboten erarbeiten kann, sondern der Friede wird geschenkt. Wir müssen ihn uns schenken lassen. Wir können ihn uns nicht erarbeiten. Nun können wir uns vorstellen, dass die Juden sich von Paulus einigermaßen verschaukelt fühlten. Stellt euch vor, der kam da halt als Jude auch in die Synagoge, war beim Gottesdienst dabei und dann war er mit Predigen dran und hat den Leuten etwas von seiner Theologie erzählt und von diesem Geschenk, von dem Evangelium des geschenkten Friedens. Und da hatten sich die Juden ihre Volks- und Kulturgeschichte lang für diesen Frieden abgeackert. Und jetzt schenkt Gott ihnen den einfach. Hallo? Wozu haben wir uns dann so abgerackert? Und dann, Frechheit, und dann schenkt er den Frieden auch noch den Nichtjuden, die ihr Lebtag nichts dafür getan haben. Geht's noch? Also jedenfalls könnte ich mir vorstellen, dass die Juden, als die Paulus begegnet sind, so gefühlt haben. Ich würde so reagieren als Jude. Aber dann die Nichtjuden, die hatten sich mit ihren Götzen abgemüht und das hatte denen auch nicht viel mehr gebracht, als es ist völlig egal gewesen, welche Götter man irgendwie hatte, blieb am Ende immer dasselbe. Und jetzt hatten sie plötzlich Befreiung und dann kam das Evangelium von dem Frieden durch Christus, von diesem geschenkten Frieden zu ihnen. Und dann war so die Erleichterung und dann lernten sie nun ihre jüdischen Geschwister kennen, Glaubensgeschwister kennen und so. Und dann guckten die so ein bisschen auf die runter, ach komm, die. Die haben sich ein Leben lang für den Frieden abgerackert und jetzt kriegen sie den geschenkt. Das ist ja wirklich, zack, geraten Judenchristen und Heidenchristen wieder aneinander. Und schon gibt es in der Urgemeinde, in der Quelle, einen Streit. Galat hat gerade gesagt, dass dieser Prediger gesagt hat, dass das Thema Gemeinde in der Bibel eine besondere Rolle spielt. Ja, weil die sich nämlich ständig streiten. Deswegen mussten die Apostel so viel darüber schreiben. Die Judenchristen versuchten, die alten Formen der Friedensarbeit in die christliche Gemeinde hineinzutragen, nämlich Beschneidung, Speisegebote, Sabbatgebot und so weiter. Auf der anderen Seite waren dann die Heidenchristen, die ihre neue Freiheit irgendwie total übertrieben und dann sich alles Mögliche erlaubten, wo man schon normalgesellschaftlich sagen würde, Junge, das ist aber ein bisschen zu viel. Dann fingen die wieder an, sich zu streiten über die Lösungen ihrer Probleme. Das heißt, der Mensch, der scheint irgendwie nicht fähig zu sein, Frieden zu halten. Da kann Gott die ganze Zeit vor ihm stehen, ihn das anbieten und nun nimm's doch. Und der Mensch ist einfach nicht in der Lage, den Frieden tatsächlich anzunehmen und ihn zu halten. Nun soll aber Friede sein. Das heißt jetzt für die Juden keine Forderungen mehr an die Nichtjuden. Und das heißt für die Nichtjuden kein Antisemitismus. Dieser Streit zwischen Judenchristen und Heidenchristen, den es da im Neuen Testament schon zu sehen gibt, ist die Quelle allen christlichen Antisemitismus bis heute. Wir haben nichts dazu gelernt. Paulus müsste uns mal wieder Briefe schreiben. Und jetzt sagt Paulus, das Kreuz und die Auferstehung, die sind der Punkt, an dem sich die Menschen treffen, die sich den Frieden Gottes durch Christus haben schenken lassen. Das Kreuz und die Auferstehung, das ist der Punkt, wo sich die Christen treffen. Denn Gott hat die Feindschaft zwischen sich und den Menschen weggenommen und er hat die Feindschaft zwischen den Menschen weggenommen. Also gibt es auch keinen Grund mehr, dass Juden und Nichtjuden natürliche Feinde sind. Sie sind es einfach nicht mehr, weil sie nämlich eigentlich Frieden in Christus haben. Und wenn sie Christen werden, dann ist Friede da, weil man sich am Kreuz Christi trifft und weil man unterwegs ist zu der Auferstehung. In Christus hat sich Gott aus den Judenchristen und den Heidenchristen ein neues Volk geschaffen. Das hat Konsequenzen. Und zwar folgende. Paulus schreibt, Epheser 2, ihr seid Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Ihr werdet zu einem Tempel zusammengebaut, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt. Mann, das ist mal ein klasse Bild, wa? Wer Christus nachfolgt, ob Jude oder nicht Jude, völlig egal, der wird in einen geistlichen Bau eingefügt. Nun besteht ja so ein Haus, besteht aus Mauerwerk, wissen wir alle, nicht wahr? Wer schon mal mit Legosteinen gespielt hat, der weiß, wie das funktioniert. Und das steht auf einem Fundament, hast du auch bei Lego so eine Platte, wo du dann drauf baust. Und alles, was da drauf gebaut wird, muss an dieser Platte ausgerichtet sein. Das ist das Fundament. Und der erste Stein, das ist der Grundstein, das ist Jesus. Der richtet das Ganze so aus, dass es am Ende fertig wird. Gott baut aus den Menschen, mit denen er in Frieden ist, ein geistliches Haus, einen geistlichen Tempel. Das ist seine Gemeinde. Christus ist der Grundstein, das Fundament, da, worauf alles ausgerichtet ist. Der gibt die Richtung vor, Christus gibt die Richtung vor. Das heißt, wer in diesen Tempel eingebaut ist, der ist automatisch an Christus ausgerichtet. Christus gibt die Richtung vor und darauf sind wir ausgerichtet. Und nur wer an Christus ausgerichtet ist, hat Frieden mit Gott. Weil er da an der richtigen Stelle ist. Stell dir mal vor, so ein Stein, der ist nicht an der richtigen Stelle. Der hängt jetzt meinetwegen hier oder so. Er fällt da runter, ist kaputt, hast du Schutt. Ja, also nur wer richtig eingebaut ist und auf Christus ausgerichtet ist, hat Frieden mit Gott, einfach weil er an der richtigen Stelle ist. Wer also zu Gottes Hausgenossen, zu seinen Mitbewohnern gehört, der hat seine Richtung und der weiß, jetzt sind wir wieder beim Anfang, wes Geistes Kind er ist. Wer eingebaut ist in den geistlichen Bau Gottes, der weiß, wes Geistes Kind er ist, was ihn prägt. Das ist der Geist Gottes. Die Gemeinde Gottes endet ja nicht an unseren Gemeindehaustüren hier, sondern das ist ja eine weltweite Geschichte. In den geistlichen Tempel Gottes werden alle möglichen Menschen eingebaut, hier in Wuppertal und weltweit, nämlich alle, die sich den Frieden mit Gott haben schenken lassen und die sich am Grundstein Jesus Christus ausrichten. Aber, jetzt kommt wieder das Aber, nun sind wir ja alle unterschiedlich, haben alle unsere eigene Geschichte und wir haben alle unseren eigenen Glaubensstil. Und da passiert es denn schon manchmal auch öfter, dass man so auf den anderen so ein bisschen herabschielt, so, ach, der lebt seinen Glauben ja ganz anders als ich und deswegen ist er gar nicht richtig gläubig. Was manchmal zwischen den christlichen Gemeinden heute abgeht, wie man sich gegenseitig den Glauben abspricht und sich Vorwürfe macht, das klingt schon manchmal sehr wie die Auseinandersetzung damals zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Ein Epheserbrief zu lesen daraufhin ist mal ganz wichtig, immer mal wieder für die christlichen Gemeinden, damit sie wieder entspannt sind, dem anderen seinen Glauben lassen und sich gemeinsam auf Christus ausrichten. Jeder von uns hat nun mal seinen Glaubensstil. Und jeder von uns hat nun mal seine individuelle Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und jeder von uns hat eben seinen einzigartigen Platz in diesem Bau. Wir können nicht alle an derselben Stelle eingebaut sein, sondern wir müssen uns ergänzen. Das heißt, wir müssen unterschiedlich sein und unsere Beziehung zu Gott, unseren Glauben unterschiedlich leben. Sonst könnten wir uns nicht ergänzen und wir könnten nicht in einen Bau eingefügt werden, wenn wir alle an derselben Stelle eingebaut wären, was ja physikalisch nicht möglich ist. Darum ist es wichtig, dass Paulus sagt, der Grund sind die Apostel und Propheten, was ein anderes Wort ist für die Bibel. Da holen wir uns die Informationen über Jesus und seine Richtung, die Ausrichtung her und nicht aus dem, was wir so denken und meinen und wollen, was denn richtig ist. Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Anekdoten vom Anfang. Von der Einheit der Gemeinde Christi zu reden, ist ja nur das eine. Aber wir bleiben, wie gesagt, oftmals als Menschen miteinander auch ganz unverträglich. Da können wir noch so fromm und christlich sein und denselben Herrn anbeten, wenn wir charakterlich und, weiß ich nicht, persönlich nicht zusammenpassen. Das knallt schon mal. Und manchmal ist es halt, man trennt sich dann, ja, gibt dem anderen einen Segen mit auf den Weg, aber es ist auch gut, dass man sich vielleicht manchmal aus dem Weg geht, wenn man sich charakterlich nicht verträgt. Alles gut, aber man kommt auch vielleicht wieder zusammen und es heilen Verletzungen und man ist dann weiter unterwegs, aber man sollte das nicht zu hoch hängen. Wenn aber einer nicht leben kann, ohne eine zweite Gemeinde zu haben, in die er nicht geht, wenn einer nicht leben kann, ohne sich von einer anderen abzugrenzen, dann sollte er sich überlegen, ob er das Evangelium richtig verstanden hat. Denn darin geht es um die Ausrichtung an Christus. Und Christsein definiert sich nicht dadurch, dass man quer zu einer anderen Gemeinde gebaut ist, sondern wir sind ausgerichtet an Christus. Den Frieden Gottes, den müssen wir uns schenken lassen. Ihr habt gemerkt, wir sind nicht wirklich als Menschen fähig, so wirklich Frieden zu halten. Irgendwas ist immer. Obwohl es ja hier schon ganz friedlich ist bei uns, in unserer Gemeinde. Aber die Einheit der Gemeinde Christi, da müssen wir uns bemühen, das nicht zu verhindern. Und deswegen ist es zum Beispiel ganz gut, dass wir nächste Woche die Missionare bei uns haben, die aus einem komplett anderen Kulturkreis kommen, um uns dann mal anzugucken, wie denn da Glaube gelebt wird. Und uns dann zu freuen, boah, wir sind gemeinsam mit Christus unterwegs, obwohl wir komplett anders sind. Da müssen wir daran arbeiten, dass wir der Einheit der Christen nicht im Weg stehen. Und das ist nicht nur wuppertalweit, sondern deutschlandweit und weltweit so. Nur mit Christus als Grundstein und an ihm ausgerichtet sind wir Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Mitbewohner. Amen.